Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Haut sie, ja? Super, klasse. Klickst du rein, bitte? Die Kalea hat so lange Nacht gehabt, hat was gegessen auf Party. Ja, wir freuen uns. Herzlich willkommen nochmal hier im Gottesdienstraum und zu Hause an den Bildschirmen oder auch später bei der Aufzeichnung. Wir freuen uns über die Gemeinschaft mit Gott. Wir freuen uns über die Kinder, die Gott uns schenkt. Wir freuen uns über das Wort Gottes, dass wir miteinander Gemeinschaft haben dürfen. Wie herrlich ist es, im Namen unseres Herrn zusammenzukommen, den Vater anzubeten, miteinander Gemeinschaft zu haben im Heiligen Geist. Vater, erfülle unsere Herzen mit deinem Geist, dass dein Wort in uns Geist und Leben ist, uns neue Kraft gibt, Zuversicht, Perspektive, Mut für das Leben täglich und dass wir ein Licht sein dürfen für die Menschen, die du uns anvertraust und mit denen wir Umgang haben in der kommenden Woche. Amen, Vater. Danke. Ein Gott und Vater aller, Teil 7, schon der Erstgeborene Teil 2. Also wir merken, das wird ganz schön komplex. Und damit wir den Überblick nicht verlieren, haben wir eine Lehrschrift parallel laufen, der Adnan und ich. Und dann können wir später alles nochmal nachlesen. Die heutige Botschaft gliedern wir in die einzigartige Herrlichkeit der Versammlung. Und Versammlung meint Ekklesia, die Herausgerufenen. Diejenigen Menschen, die Gott durch seinen Geist aus einer verlorenen, finsteren Welt herausgerufen hat. Diese Welt wird vom Teufel regiert, das wissen wir. Er ist der Gott und Fürst dieser Welt, so sagt es uns Gott in seinem Wort. Und du und ich, wir sind herausgerufen aus der Gnade Gottes, aus der Kraft seines Geistes. Wir sind gewaschen durch das Wasserbad im Wort, gereinigt und wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir haben Leben aus Gott empfangen. Wir können jetzt so leben, wie es Gott wohlgefällig ist. Wir können uns an Jesus Christus orientieren, weil wir die Kraft haben. Wir müssen nicht mehr leben, wie alle Welt lebt, gottlos, in Sünde, in Verderbnis. Wir können so leben, wie Gott uns das in seinem Wort sagt, weil wir von Neuem geboren sind, weil wir Gottes Geist in uns haben. Die zwei Bündnisse, ich habe nur einen Punkt, der Adnan hat heute drei Punkte, also jetzt heute ist er schwer im Vorteil. Dann die Religiösen von damals und von heute, wird uns der Adnan vorstellen, die wahren Gläubigen und unsere Taufe. Wir stellen immer wieder fest, es sind hier falsche Informationen bezüglich der Taufe unterwegs und das wollen wir in dem Zusammenhang auch gleich klären. Warum? Weil wir diese einzigartige Herrlichkeit der Versammlung Gottes nur dann für uns in Anspruch nehmen können, wenn wir in den Leib Christi hineingetauft sind, in der Kraft des Heiligen Geistes, wenn wir zum Christus gehören. Und der Christus besteht aus dem Haupt im Himmel, dem erhöhten Herrn und seinem Leib auf Erden, das bist du und ich. Und jeder von uns ist ein Glied an diesem Leib. Die einzigartige Herrlichkeit der Versammlung. Denkt dran, Ekklesia, die Kirche oder Versammlung, der Leib Christi, die Braut Christi, alles das Gleiche, du und ich. Zwischen dem verborgenen Ratschluss Gottes und seiner Offenbarung und Ausführung besteht ein großer Unterschied. Was meine ich damit? Bevor der Ratschluss Gottes in Bezug auf die Versammlung verwirklicht werden konnte, musste der Sohn verworfen und gekreuzigt werden. Wir wissen aus der Schrift, dass Gott vor Grundlegung der Welt schon dich und mich erkannt, berufen, auserwählt, gerechtfertigt, geheiligt und verherrlicht hat. Das wissen wir. Aber das war schon von Anfang an in Gottes Absicht, in Gottes Plänen. Aber es ist erst mit Pfingsten sichtbar geworden. Vorher war es den Propheten und den Geschlechtern nicht offenbart, sagt uns die Schrift. Das ist ein Geheimnis, das Jesus Christus dem Paulus offenbart hat. Die Versammlung, wo Gott sich Kinder herausruft, wo Gott sich eine große Familie jetzt bildet. Jesus der Erstgeborene und dann viele Brüder. Und wenn du eine Schwester bist, bist du auch ein Bruder im Herrn. Er musste seinen Platz im Himmel einnehmen, der Herr Jesus, und um die Gläubigen zu einem Leib zu taufen und den Heiligen Geist zu uns zu senden. Zur Taufe sagt uns der Adnan kleiner was. Er musste das Opfer bringen. Stellt euch mal vor, es kommt immer wieder zu Missverständnissen bezüglich Gesetz und 10 Gebote und müssen wir die halten und so weiter. Ich möchte es vielleicht mit einem Satz nochmal zusammenfassen, dass wir da Verhaltenssicherheit haben. Gott gab seinem irdischen Volk die 10 Gebote und das ganze Gesetz. Warum? Damit sie erkennen, wie weit sie in ihrer Sündhaftigkeit von Gott getrennt sind. Damit sie erkennen, durch das Gebot Gottes, durch die Gebote Gottes, dass sie nicht in der Lage sind, in ihrem sündigen Wesen so zu leben, wie es Gott gefällt. Und dann sendet Gott seinen Sohn. Und er ist vollkommen ohne Sünde. Er erfüllt das gesamte Gesetz Gottes. Komplett von A bis Z. Er hat nie ein einziges Mal gesündigt. Keinen sündigen Gedanken, gar nichts. Und dann, ein Mensch erfüllt das ganze Gesetz. Und Gott legt alle Sünden aller Zeiten, aller Menschen auf seinen Sohn. Obwohl er sündlos ist. Aber stellvertretend für uns trägt er jetzt als reines Opferlamm. Als würdiges Opferlamm, stellvertretend trägt er all unsere Sünden und stirbt. Und somit, wenn wir das im Glauben annehmen, Geschwister, wenn wir das im Glauben annehmen, stehen wir vor Gott gerechtfertigt in ihm. Wenn wir sagen, ja, Vater im Himmel, du hast deinen Sohn gesandt, er hat das Gesetz erfüllt, er hat meine Sünden getragen und jetzt, Gott, Vater, stehe ich vor dir, wie er, vollkommen gerechtfertigt, in ihm, weil ich das annehme für mich. Und jetzt kann Gott dich mit seinem Geist versiegeln, dir die Kraft seines Geistes geben. Und jetzt kannst du nach dem Gebot Gottes leben. Jetzt kannst du nach dem Gebot Gottes leben. Jetzt hast du die Kraft. Verstehen wir? Und damit ist für uns das Gesetz natürlich nicht insofern relevant, dass wir durchs Gesetz gerechtfertigt werden. Nein, kein Mensch kann durchs Gesetz gerechtfertigt werden. Keiner. Aber Jesus Christus hat das Gesetz erfüllt, stellvertretend meine und deine Sünde getragen und in ihm stehen wir vor Gott gerechtfertigt. Jetzt haben wir die Kraft Gottes und jetzt können wir sein Gebot halten. Jetzt können wir nach seinem Wort leben, weil wir die Kraft aus Gott haben. Die Auferstehungskraft, die Jesus Christus aus dem Grab geholt hat, in Herrlichkeit. Er hat den Teufel und den Tod überwunden, ist in den Himmel aufgefahren. Und jetzt lebt er und du mit ihm. Und jetzt leben wir aus seiner Kraft, aus seiner Auferstehungskraft. Ist es herrlich, Geschwister? Nicht aus uns heraus, sondern aus ihm und in ihm und für ihn. Das heißt natürlich nicht, dass einzelne Seelen nicht schon vor dem Tod und der Auferstehung Christi errettet worden wären. Das heißt es nicht. Werden wir gleich sehen, ohne Zweifel war das der Fall. Vor dem Kreuzestod Christi gab es auch Gläubige, die im Glauben auf Christus hin gerechtfertigt waren. Und zwar, wie uns die Schrift deutlich sagt, im Glauben auf Christus hin. Weil sie Gott geglaubt haben, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Er hat Gott geglaubt. Und in diesem Glauben an Gott hat Gott ihn bewahrt, seine Seele im Paradies bewahrt, bis Christus stellvertretend, bis die Zeit erfüllt war und Christus stellvertretend die Sünden aller Menschen auf sich genommen haben. Und wer ist jetzt gerechtfertigt? Alle Menschen? Nein! Nur die, die das im Glauben annehmen. Und wie können die das, wenn Gott ihnen das Gnadengeschenk des Glaubens gibt? Warum? Weil er sie berufen und auserwählt hat. Warum hat er sie berufen und auserwählt? Weil er sie erkannt hat. Er hat sie erkannt vorher. Erkannt. sie werden meine Gnade nicht mit Füßen treten. Sie werden nicht in Rebellion gegen mein Wort leben, sondern in Liebe meine Gnade annehmen und aus meiner Kraft so leben, wie es mir wohlgefällig ist. Und der Preis, Geschwister, der Preis ist gigantisch. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört und was in keines Menschen Sinn gekommen ist je, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Wir werden Jesus Christus gleich sein. Der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Wir werden ihm gleich sein. Wir werden Kinder Gottes sein. Wir werden am Tisch des Vaters sitzen, mit ihm auf ewig. Und Geschwister, in dem Moment sind wir keine Geschöpfe mehr, sondern Söhne Gottes, wie der Erstgeborene, den Gott aus dem Grab herausgeholt hat und zu seiner Rechten der Herrlichkeit gesetzt hat. Wir werden Söhne Gottes sein in seiner Herrlichkeit, wenn wir den verherrlichten Leib empfangen. Aber die Errettung einzelner Seelen und die Bildung der Versammlung, der Braut Christi durch den Heiligen Geist sind zwei verschiedene Dinge. Wir wissen, vor dem Kreuzestod Christi, vor Pfingsten, hat Gott sich ein irdisches Volk erlöst, herausgerufen im Glauben. Seit Pfingsten ein himmlisches Volk. Wir haben von Pfingsten bis zur Entrückung der Heiligen eine wunderbare Gnadenzeit, die vorher nie war und nachher nicht mehr kommt, wo Gott sich Kinder herausruft aus einer verdorbenen Welt, einem verdorbenen Menschengeschlecht. Kinder Gottes, nicht Volk Gottes, irdisches Volk, himmlisches Volk, Kinder Gottes. Können wir das fassen, Geschwister? Können wir das fassen? Der einzigartige Platz der Versammlung, der Kirche, der wahren Gläubigen, ihr besonderes Verhältnis zu dem zweiten Menschen, dem Herrn Jesus Christus vom Himmel, erfahren wir zum Beispiel in folgender Schriftstelle, 1. Korinther 15, 45. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam, und wir haben hier schon einmal besprochen, welch gravierender Unterschied zwischen Adam war vor dem Sündenfall und uns nach der Neugeburt. Was für ein dramatischer Unterschied. Adam vor dem Sündenfall war in keinster Weise in die Position gesetzt von Gott wie wir. Nach der neuen Geburt, aus Gottes Geist von neuem geboren. Werden wir gleich sehen hier. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, zu einem lebendigen Wesen. Er war kein Kind Gottes, er war kein Kind Gottes, er war ein Geschöpf. Ja, zum Ebenbild Gottes, ja, die Krönung der Schöpfung, ja, er sollte über die ganze Schöpfung herrschen, aber er war kein Kind Gottes, er war nicht Jesus Christus, dem Erstgeborenen, ähnlich, so wie du. Er war nur eine lebendige Seele. Die Tiere waren auch lebendige Seelen. Aber der Mensch war zum Bilde Gottes, aber auch nur eine lebendige Seele. Das ist ein Riesenunterschied, Geschwister. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam, Jesus Christus, zu einem lebendig machenden Geist. Zu einem lebendig machenden Geist. Er bringt das Leben Gottes hat er in diese Welt gebracht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist sowas Gigantisches, dass wir in ihm war das Leben. Und das Leben ist den Menschen erschienen. In ihm haben wir Auferstehungsleben, haben wir göttliches Leben in uns. Wir sind Kinder Gottes. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche. Danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, Adam. Den hat Gott aus Staub gebildet und hat ihm den Odem des Lebens eingehaucht. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Du hast einen Teil von Gott. Du hast den Geist Gottes in dir. Gott lebt in dir. Du bist mit dem gleichen Geist lebendig gemacht wie Christus, der Erstgeborene. Das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche. Danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch vom Himmel. Jesus Christus, er sagt, ich bin von oben, ihr seid von unten. Ich bin von oben. Christus kam vom Vater, direkt vom Vater, vom Himmel. Und er hat uns das Leben gebracht. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Wenn du aus Gottes Geist neu geboren bist, bist du wieder Himmlische. Du hast noch die alte irdische Natur, den Leib der Niedrigkeit, ja. Aber du hast schon durch Gottes Geist in dir, göttliches Leben in dir. Das Leben Gottes pulsiert schon in dir. Und der Geist, den Gott dir gegeben hat, der kämpft gegen deine alte Natur, gegen das Fleisch, die zwei sind gegeneinander, Galater 5. Und du entscheidest 15.000 Mal am Tag. Wandelst du nach dem Geist in dir oder nach dem Fleisch, deinem Begierden, deinem sündigen, verlorenen Wesen? Du musst es entscheiden, 15.000 Mal am Tag, ja vielleicht 14.999 Mal, Eli. Aber so ähnlich. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben und tatsächlich auch noch tragen in unserem Fleisch, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Wann? Wenn der Herr kommt und uns in das Haus des Vaters holt, wo er momentan Wohnungen baut für uns. Dann wird er uns den Herrlichkeitsleib geben. Die besonderen Vorrechte und auch Verantwortung der Versammlung, der Gemeinde. Wir haben Vorrechte, aber auch keine Verantwortung. Ja, wir wissen ja, Autorität und Verantwortung gehen Hand in Hand. Du hast immer nur so viel Autorität, wie du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen. Ohne Verantwortung gibt es keine Autorität. Die besonderen Vorrechte und auch Verantwortung der Versammlung, der Gemeinde, alles das wird, wenn es durch die Kraft des Heiligen Geistes aufgenommen und erfasst wird, reiche geistliche Frucht tragen. Was möchte Gott? Warum bist du noch hier in dieser Welt? Was möchte Gott? Er möchte, dass du Christus im Charakter immer ähnlicher wirst. Weil in deiner Seele sitzt dein Charakter. Und diesen Charakter wirst du mit in den Himmel nehmen. Und jetzt bist du und ich in der Charakterschule Gottes. Jetzt nimmt Gott uns in Zucht. Weißt du, manche denken, ja, die Gnade, die lässt uns ja wirklich über die Stränge schlagen. Sei nicht so gesetzlich, ja. Aber wir lesen im Titusbrief, die Gnade nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen. Die Gnade nimmt uns in Zucht. Warum? Weil Gott möchte, dass wir Christus immer ähnlicher werden, vom Charakter her, weil wir unsere Seele mit in den Himmel nehmen werden. Und auf ewig muss Gott unseren Charakter ertragen. Und darum bildet er den um in den Charakter Christi. Und je mehr du darauf eingehst, je weniger Herausforderungen gibt es für dich. Je mehr du geistliche Muskeln selber aufbaust, umso weniger muss dich Gott unter Bedrängnis bringen. Verstehen wir? Prüfungen lässt Gott zu. Ja, verordnet sie in unser Leben hinein. Gott verordnet Prüfungen in unser Leben hinein. Warum? Dass wir lernen, auf ihn zu vertrauen, aus seiner Kraft zu leben. Dass wir sagen, Gott, ich bin am Ende. Ich weiß weder ein noch aus. Ich habe nur eines, Probleme und könnte heulen. Gott, hilf mir. Was habe ich zu ändern in meinem Leben? Vater, dass ich zurückkehre unter den Schutz deiner Fürsorge, deiner Liebe, dass ich wieder in deine Liebe hineinkomme. Der Herr Jesus sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. So wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dass Gott alle Menschen liebt und sagt, du bist schon recht so. Das ist eine Illusion. Das gibt die Schrift nicht her. Wenn wir in Rebellion leben, unser Leben leben. Sünde bedeutet, du lebst dein Leben nach deinem Willen. Das ist Sünde. Du lebst so, wie du es für richtig hältst. Aber für das hat uns Gott nicht geschaffen. Du bist nicht geschaffen, dein Leben zu führen. Du bist geschaffen, sein Leben zu führen. Und wenn du Prüfungen hast, dann überleg, was Gott dir damit zeigen möchte. Gott verordnet Prüfungen in dein Leben. Das ist nicht immer der Teufel. So wie du als Vater deinen Sohn züchtigst, wenn er neben ausgeht, so züchtigt dich Gott, weil er dich liebt. Wenn du deinen Sohn nicht liebst, züchtigst du ihn nicht. Weil Gott dich liebt, züchtigt er dich aus lauter Liebe, dass du nicht verloren gehst. Epheser 5, 23. Denn der Mann ist das Haupt der Frau. Ja, also wir müssen weiterlesen. Freu dich nicht zu früh. Freundchen, freu dich nicht zu früh, lies weiter. Ja, okay. Der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Und jetzt kommt's. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort. Wasserbad im Wort. Wenn die Schrift im Neuen Testament von Taufe redet, was meint sie dann? Sei nicht so neugierig, der Adnan sagt es dir gleich. Hab nur ein bisschen Geduld. Epheser 5, 27, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Paulus sagt im 2. Korinther 11, ich habe euch mit einem Mann verlobt, um ihm eine keusche Jungfrau zuzuführen. Wir sind mit Christus verlobt. Er ist unser Bräutigam und wir sind seine Braut. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Und da sagt der Paulus hier in dem Brief an die Epheser, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Wir sind eins mit unserem Herrn. Der erhöhte Herr im Himmel als Haupt und wir auf Erden sein Leib, der alles in allem erfüllt. Christus wirkt durch dich und mich, durch seinen Leib, durch die Kirche hier auf Erden. Er hat sich beschränkt, durch dich zu wirken. Wenn wir nun das vorliegende Bild betrachten, können wir uns eine gewisse Vorstellung von den Ergebnissen machen, die aus dem Verständnis über die Stellung der Versammlung hervorgehen sollte. Wie viel Liebe verband Eva mit Adam? Welche Nähe genoss sie? Wie eng war die Gemeinschaft? Wie nahm sie teil an all seinen Gedanken? In all seiner Würde, in all seiner Herrlichkeit war sie vollständig eins mit ihm. Ihr müsst euch vorstellen, Gott schafft den Adam zu seinem Ebenbild und sagt, die ganze Schöpfung, das ganze Universum vertraue ich dir an. Herrsche, herrsche. Nicht über die Eva, über die Schöpfung. Wie du die Tiere benennst, so akzeptiere ich das. Adam hat allen Tieren den Namen gegeben. Gott hat es akzeptiert. Er war gesetzt von Gott über die gesamte Schöpfung. Und die Eva aus ihm herausgenommen, für ihn geschaffen und herrscht jetzt mit ihm über die ganze Schöpfung. Das war die Herrlichkeit, die Gott ihnen gegeben hat damals. In all seiner Würde, in all seiner Herrlichkeit war sie vollständig eins mit ihm. Er herrschte nicht über sie, sondern mit ihr. Ja, wenn Gott sagt, er hat die Eva zu Adams Gehilfin gemacht, dann heißt das nicht, ah, Haushaltshilfe, super. Nein, daneben gehauen. Er war Herr der ganzen Schöpfung und sie war eins mit ihm. Ja, sie wurde, wie bereits bemerkt, in ihm gesehen und gesegnet. Ja, so wie heute Christus das Haupt und wir der Leib sind, so war es damals. Er das Haupt Und die Eva hat ihn erkennt, war sein Gegenüber. Damit war er vollständig. Christus ist nicht vollständig nur mit dem Haupt im Himmel. Er ist nur mit dir und mit mir vollständig. Dann ist der Christus vollständig. Um des Mannes willen wurde sie ins Dasein gerufen. Zuerst wurde der Mann geschaffen, dann die Frau in ihm gesehen und aus ihm gebildet. Da die Versammlung einen Teil von Christus bildet, wird sie in der Herrlichkeit einen besonderen, nur für sie allein bestimmten Platz einnehmen. Geschwister, der Adnan wird uns das gleich noch sagen. Wir sind dann im himmlischen Jerusalem, auch schon im tausendjährigen Reich, das auf Erden aufgerichtet wird. Wir sind im himmlischen Jerusalem. Aus dem irdischen Jerusalem wird Gott im tausendjährigen Friedensreich die ganze Welt regieren. Auf Erden. Aber wir sind beim Vater im Himmel, im himmlischen Jerusalem. Noch kommt das himmlische Jerusalem nicht auf die Erde. Erst muss Gott eine neue Erde, einen neuen Himmel schaffen. Dann wohnt Gott bei den Menschen. Vorher wohnen nur wir bei Gott. Kein anderes Geschöpf stand Adam so nahe wie Eva. Denn keins war ein Teil von ihm. Ebenso wird die Versammlung in der zukünftigen Herrlichkeit den allernächsten Platz bei Christus einnehmen. Ihr müsst euch vorstellen, mein Sohn bist du, lesen wir in der Schrift, heute habe ich dich gezeugt. Da meint er nicht die Menschwerdung, haben wir behandelt vor 14 Tagen, okay? Sondern aus Gottes Geist ist der Erstgeborene, aus Gottes Geist geboren. Und wenn du von neuem geboren bist, bist du aus dem gleichen Geist geboren jetzt. Du bist ein Bruder von Jesus. Er sagt, geh hin zu meinen Brüdern. Sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott. Zu meinem Vater und zu eurem Vater. Er nennt uns Brüder. Er ist nicht unser Gott. Der Vater ist sein Gott und unser Gott, sagt der Herr Jesus selber nach der Auferstehung. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Ja, natürlich ist er Gott. Warum? Weil er aus Gott geboren ist. Du bist auch aus Gott geboren. Und wenn du bei der Entrückung oder Auferstehung seinen Herrlichkeitsleib hast, bist du ebenso ein Sohn Gottes wie er. Jetzt noch nicht. Denn wir sind, dann sind wir keine Geschöpfe mehr, sondern vielmehr aus Gott geborene Söhne, so wie der Erstgeborene, so die vielen Brüder. Geschwister, erfassen wir diese Dimension. Begreifen wir das? Ist uns das bewusst, was Gott uns hier sagt in seinem Wort? Was Gott uns für eine Gnade geschenkt hat? Das hat nichts mit a better world zu tun, mit einem besseren Menschen, mit einer besseren Welt. Das hat mit einer Neuschöpfung zu tun. Das hat mit einer neuen Welt zu tun. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freiheit. Wir wollen immer eine bessere Welt. Gott sagt, vergiss es. Diese Welt geht dem Gericht entgegen. Vergiss es. Du bist für eine neue Welt geschaffen, für den Himmel. Orientier dich doch nicht an dieser verlorenen Welt. Giere doch nicht nach dem irdischen Segen. Ich möchte jetzt nicht vorgreifen, Adnan sagt es uns gleich noch. So, doch nicht nur, was die Versammlung sein wird, sondern auch, was sie ist, ruft unsere Bewunderung hervor. Sie ist jetzt der Leib Christi, sie ist jetzt der Tempel Gottes, in dem Gott selbst Wohnung macht. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes als Gemeinde. Gott ist gegenwärtig, er wohnt mitten unter uns, der heilige Gott. Und darum müssen wir diesen Tempel heilig machen und müssen den Sauerteig auskehren. Wir dürfen hier keine Sünde dulden. Wenn wir den Sünder hier dulden, verabschiedet sich Gott. Und das wollen wir nicht. Also werden wir den Sauerteig auskehren, damit Gott bei uns ist. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Seid heilig, denn ich bin heilig. Wenn aber die gegenwärtige und die zukünftige Würde der Versammlung, wenn aber das die gegenwärtige und zukünftige Würde der Versammlung ist, von der wir durch Gottes Gnade einen Teil bilden, dann geziemt uns ein heiliger und abgesonderter Lebensweg. Dann orientieren wir uns an dem Leben unseres großen Vorbildes Jesus Christus und nicht so, wie alle Welt lebt. Wer der Welt Freund sein will, ist der Feind Gottes. Du musst dich entscheiden. möge der Heilige Geist diese Dinge unseren Herzen deutlicher offenbaren, damit sich unser Verantwortungsgefühl immer mehr vertieft, unserer hohen Berufung durch würdiges Verhalten zu entsprechen. Epheser 1,18, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisst. Gott möchte, dass wir wissen, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glauben, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, siehst du es? Er gibt dir die Kraft, so zu leben. Du kannst es nicht, ich auch nicht, aber er gibt uns die Kraft, in der er gewirkt hat, in dem Christus, in dem er ihn aus den Toten auferweckte und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern. Über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen, und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, die sein Leib ist. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Zwei Bündnisse, Adnan, bitteschön.
Wir sind immer noch in diesem Thema ein Gott und Vater aller, damit wir erkennen, was das bedeutet: Vater, Sohn, Heiliger Geist. 2 Milliarden Menschen, so offiziell, bekreuzigen sich. Wenn man sie fragen, fast alle: Ah, du bist der Christ? Ja. Was heißt es? Weiß ich nicht. Willst du es wissen? Die meisten wollen es nicht. Ah ja, das ist wurscht. Es war, hat mit Christsein nichts zu tun, aber ist als Christ geboren, ist halt der Christ. Und wenn einer höflich ist und wissen will, sagen wiederum die meisten auch so: Ja, da bin ich halt kein Christ. So wie der Bibel ist. Die Bibel interessiert mich eh nicht. Damit wir nicht zu diesem überwältigenden Anteil dieser 2 Milliarden gehören, sondern zu den wahren Christen, die wirklich sich nach dem Christus nennen und auch in Christus sind, wollen wir genau wissen, in welcher Beziehung, in welchem Verhältnis stehen Vater, Sohn, Heiliger Geist zueinander. Deshalb sind wir jetzt bei dem Thema der Erstgeborene unter vielen Brüdern und jetzt die 2 Bündnisse. Der Apostel Paulus stellt uns im Galaterbrief 2 Bündnisse vor und erklärt, um was es bei diesen 2 Bündnissen geht und welcher Unterschied besteht. Die Freien und die Knechte, die Kinder Gottes und Kinder des Teufels. Es ist interessant, wir lesen und hören sehr oft von dem alten Bund und von dem neuen Bund. 2 Bündnisse. Vor 2 Monaten haben wir mal ein Gespräch bei einem geistlichen Austausch gehabt. Und da sind wir kurz darauf eingegangen, dass der alte Bund schon vergangen ist, beendet, durch den neuen Bund ersetzt. Da sagt jemand: Na, ich bin anderer Meinung. Mag sein, dass jemand anderer Meinung ist. Aber die beiden Bündnisse existieren nicht nebeneinander. Der eine, der neue Bund, hat den alten Bund ersetzt. Gott hat ihn für beendet erklärt. Wenn wir noch nach dem alten Bund leben, dann sind wir heute Kinder des Teufels. Die damals nach dem alten Bund gelebt haben, waren nicht die Kinder des Teufels. Heute, wo der alte Bund nicht mehr existiert und die Menschen immer noch nach dem alten Bund leben, sind nicht die Kinder Gottes, sondern Kinder des Teufels. Weil Kinder Gottes sind nur diejenigen, die in Christus sind. Im alten Bund haben die Gläubigen auf Christus hin geglaubt. Wer heute noch auf Christus hin glaubt und so ein Leben führt wie die Juden im alten Bund, dann ist er nicht in Christus. Und wer nicht in Christus ist, ist nicht Kind Gottes, sondern Kind des Teufels. Jetzt lesen wir mal zusammen, was Paulus über diese Problematik, die vor 2000 Jahren gab, das ist ja nicht das Problem unserer Zeit heute, die gab es schon, als die Apostel des Herrn Jesus Christus schon noch gelebt haben. Die Leute haben sie Christen genannt, aber gelebt haben wie die Juden im Alten Bund. Wie die Juden nach dem Fleisch im Alten Bund. Und deshalb schreibt er hier an die Galater. Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren. Der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Wir haben einen kleinen Vorgeschmack auch gehabt von Reinhold. Der erste Adam, der zweite Adam. Wir haben sehr viele Bilder zu diesen zwei Bündnissen auch. Dies hat einen bildlichen Sinn. Auch wiederum hier, diese zwei Bündnisse haben einen bildlichen Sinn. Denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert. Das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. Entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Wir wissen, sie waren in der Sklaverei. Und, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei, entspricht dem jetzigen Jerusalem. Auch diese 2 Milliarden, viele, viele davon, marschieren heute immer noch nach dem irdischen Jerusalem. Wir haben hier vor 2, 3 Jahren auch eine Familie gehabt, die ihr Leben dem irdischen Jerusalem verschrieben haben. Die kurven um den Globus herum und gewinnen Menschen, die mit ihnen nach dem irdischen Jerusalem reisen. Leben immer noch im Alten Bund. Und sie dachten, wenn sie uns das erzählen, werden sie uns so begeistern. Und als wir ihnen das gesagt haben, waren sie enttäuscht. Sie haben den Job aufgegeben, sie kämpfen für das irdische Jerusalem jetzt. Für die Kinder in der Sklaverei. Das Jerusalem droben aber, das himmlische Jerusalem, ist frei. Und das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Denn viele sind die Kinder der Einsamen, mehr als derjenigen, die den Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals, der nach dem Fleisch Geborene, den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Das wollen wir kurz vertiefen, was diese zwei Bündnisse uns sagen. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Wir haben wieder ein schönes Bild von Reinhold. Abraham, Kinder Abrahams, Sarah und Hagar, Kinder der Freien, der Freiheit, nach der Verheißung, ihre Heimat ist das obere Jerusalem. Hagar, Kinder der Magd, in der Sklaverei, nach dem Fleisch, sehnen sich nach dem irdischen Jerusalem. Jetzt wollen wir uns anschauen, die Religiösen von damals, aber auch die Gläubigen von damals. Die Menschen in diesem alten Bund hatten folgende Eigenschaften. Wollen wir uns anschauen, welche Eigenschaften haben so grob die Menschen im alten Bund? Und anschließend wollen wir uns anschauen, die fast 2 Milliarden Menschen im angeblich neuen Bund leben. Schauen wir mal, ob es überhaupt einen Unterschied gibt. Wir werden keinen Unterschied feststellen. Im alten Bund standen die Menschen unter dem Gesetz, waren nach dem Fleisch geboren. Wir wissen, Juden nach dem Fleisch, wir sind Juden nach dem Geist. Die sind am Fleisch beschnitten, wir sind am Geist beschnitten. Das wollen wir nicht vertiefen, das sind Auflistungen. sollten durch das Gesetz ihre Sündhaftigkeit erkennen und ihren Willen zügeln. Sie haben keine neue Natur bekommen. Wenn sie gesündigt haben, müssen sie ein Tier schlachten, opfern, damit die Sünden vergeben werden, auf Jesus oder auf Christus hin. Aber die haben versucht, immer besseres Leben zu führen. Sie haben kein neues Leben gehabt. Trachteten nach dem irdischen Segen. Wenn du anständig lebst, nach dem Gesetz, wird Gott dich segnen. Viele Schafe, viele Frauen, viel Geld, viel Macht, viel Ruhm, viel Einfluss. Irdischer Segen. Geht immer weiter? Ja, doch, auf der anderen Seite. Trachteten nach dem irdischen Jerusalem. Ihr ganzes Denken war auf das irdische Jerusalem gerichtet. Die Juden heute leben immer noch so. Warum? Weil sie immer noch auf den Messias warten. Sie leben nach dem alten Bund. Weil sie nicht glauben, dass der Messias war. Da war irgendein Verbrecher. Den haben wir gekreuzigt. Aber die 2 Milliarden, die angeblich glauben, dass der Messias gekommen ist, leben genauso. Trachteten nach Zeichen und Wundern. Hatten eine irdische Priesterkaste. Hofften auf den Messias. Die Religiösen von heute setzen den alten Bund am Sinai unter dem Namen Christus fort und leben weiterhin darin. Jetzt wollen wir kurz die Folie zurückspulen und schauen, ob es überhaupt einen Unterschied gibt. Standen unter dem Gesetz. Was heißt Christ? Kommt die Frage, ja, die 10 Gebote halten. Wenn einer überhaupt darauf kommt, ist kein Unterschied. Waren nach dem Fleisch geboren, sind nicht vom Neuen geboren. Wer ist als Christ nach dem Fleisch geboren? Meine Eltern sind Christen, ich bin auch ein Christ. Wie im Judentum. Meine Eltern sind Juden, ich bin ein Jude. Sollten durch das Gesetz ihre Sündhaftigkeit erkennen und ihren Willen zügeln. Ja, die wollen den Humanismus ein bisschen besser werden. Ja, wenn du gesündigt hast, dann gehst du in die Kirche, zündest du eine Kerze an und das ist wieder gut. Egal in welcher Art und Weise auch. Ne? Tracht nach dem irdischen Segen. Ach Gott, du bist Bruder, du bist gesegnet. Warum? Ja, weil du ein dickes Auto und ein großes Haus und viele Kinder hast, bist gesegnet. Oh, dein Wort wird gehört. Du kannst beim Ministerpräsidenten ein- und ausgehen. Sogar bei der UNO bist du gern gesehen. Bist gesegnet. Und wenn du noch nicht so gesegnet bist, dann werde ich für dich beten, dass du gesegnet wirst. Dass du genauso wie die Großen. Es gibt Sendungen hier, besseres Leben, wie heißt das, aus Amerika. Ja? Da wirst du groß rauskommen. Du bist nicht mehr, sagt der Reinhold, du bist nicht mehr der Schwanz, sondern der Kopf. Gott wird dir geben. Gestern habe ich in den Nachrichten gesehen, da hat irgendein Bischof in einem afrikanischen Land das bedingungslose Einkommen eingeführt. So exemplarisch in einem Dorf als Pilotprojekt. Und das ist ein christliches Dorf, so wie die 2 Milliarden halt. Und da steht die Frau am Schalter, die haben einen Ausweis. Die bekommen zum 15. des Monats, des jeweiligen Monats, ihr Grundeinkommen. Ob sie gearbeitet haben oder nicht, ist ja völlig gleich. Und da steht sie am Schalter und dann sagt sie, Gott, du bist absolut gut. Für das, was wir hier kriegen, hast du es verdient, Gott zu sein. Du hast es verdient. Und dann geht sie und das wird gefilmt. Das waren Nachrichten gestern. Du hast es verdient, Gott zu sein. Warum? Ja, sie haben nichts anderes gelernt. Wir haben auch nichts anderes gelernt. Ach, Gott segne dich. Das ist es. Also das ist ja so wie Grüß Gott. Gell? Grüß Gott, sag mal Grüß Gott. Ja, aber das heißt, glaubst du an Gott? Nein, das ist doch Schmarrn. Das ist ja einfach Grüß Gott. Und so Gott segne dich. Glaubt auch nicht an Gott. Zumindest nicht an den wahren Gott. Der glaubt an den Gott, den er selber zusammen gebastelt hat. Gott segne dich. Es ist immer gemeint, der irdische Segen. Wenn du vom Neuen geboren bist, dann bist du mit allem geistlichen Segen schon gesegnet. Mit dem Unterpfand, mit dem neuen Geburt, mit dem Geist Gottes, Geist der Sohnschaft jetzt und später das himmlische Erbe, was für dich aufbewahrt ist. Da ist schon alles da. Wieso bittest du, dass ich jetzt gesegnet werde, dass Gott mich jetzt nochmal segnet? Was soll im Moment sich segnen? Aber es ist natürlich gemeint, ja, ja, dass du jetzt einen besseren Job kriegst und mehr Geld hast und gesund bist und die Falten verschwinden und die Bandscheibenvorfälle verschwinden und. Was haben Sie noch? Tracht nach dem irdischen Segen, Tracht nach dem irdischen Jerusalem haben wir die überall. Es gibt kaum noch eine sogenannte Kirche, die eigentlich Reise nach Jerusalem veranstalten. Gell? Immer wichtig nach Jerusalem. Trachten nach Zeichen und Wundern. Da haben wir auch jemanden gehabt hier, der sagt, ja, ja, das Wort Gottes hier. Da müsst ihr schauen, dass hier Zeichen und Wunder geschehen. Ein ungläubiges Volk trachtet nach Zeichen und Wundern. Sagt der Herr. Das ist typisch. Das vollkommene Wort Gottes. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes, nicht durch Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder ist das Beispiel, das Kennzeichen, das Kriterium, das Markenzeichen der Irrlehrer und der Verführer. Zeichen nach Teil. Hatten eine irdische Priesterkaste. Ja, da haben sie auch gleich übernommen. Da hat sie auch keinen Unterschied. Hoffen auf den Messias. Ja, wenn Sie wissen, der Messias in Christus ist, hoffen immer noch. Ja, hoffen wir, schauen wir mal. Das sehen wir schon. Das ist kein Unterschied. Ja, im alten Bund war es gar kein Problem, weil der alte Bund existierte und die sollten auch so leben. Aber nachdem der alte Bund beendet ist, leben sie immer noch. Das ist ein Unterschied. Der hat natürlich eine gewisse Auswirkung, wenn man heute noch danach lebt. Sie lebten weiterhin, die Religiösen von heute setzen den alten Bund am Sinai unter dem Namen Christus fort und leben weiterhin darin. Das hat Auswirkungen. Welche? Sie leben weiterhin in der Knechtschaft. Warum? Weil sie den Geist der Freiheit nicht haben. Immer rumbasteln an ihrem Humanismus, dass sie besser werden. Aber ein Mensch, der nicht vom Neuen geboren ist, muss sündigen. Der hat eine sündige Natur, der hat keine neue Natur, der hat keinen Geist, nicht den Geist Gottes, Geist der Sohnschaft in sich. Der den Geist der Sohnschaft hat, muss nicht mehr sündigen, kann sündigen, muss nicht mehr, der andere muss sündigen. Und somit ist er ein Knecht der Sünde. Der sündig ist ein Knecht der Sünde. Sie sind vom himmlischen Erbe ausgeschlossen. Sie interessieren sich sowieso nicht, glauben auch nicht dran. Die wollen jetzt hier gesegnet werden. Und wer nicht in Christus ist, ist vom himmlischen Erbe ausgeschlossen. Nur dem Christus ist das Erbe. Deshalb sind wir, ist unser Jesus Christus der Erbe und wir sind Miterben. Wir erben mit. Sie sind irdisch gesinnt und somit Feinde des Kreuzes. Sagt der Apostel Paulus, der immer nach dem irdischen Segen giert, ist irdisch gesinnt. Und wer so ist, ist automatisch Feind des Kreuzes. Ja, warum? Ja, weil der Herr ist umsonst gestorben. Wenn die Menschen heute nach dem alten Bund noch leben, ja, wozu ist das Christus gekommen? Wozu ist er gekreuzigt? Wozu ist er begraben? Wozu ist er auferstanden? So könnte man genauso leben wie vorher. Sie müssen ihre fleischlichen Begierden befriedigen, weil sie nicht aus Gott geboren sind. Sie können ihre fleischlichen Begierden nicht ans Kreuz bringen, weil sie die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft der Sohnschaft nicht haben. Gott wohnt nicht in ihnen, sie können es nicht. Sie können nur ein bisschen besser werden. Ein bisschen besser werden. Sagt Reinhard oft. Es gibt ein Schwein und ein Schaf. Das Schaf kann mal dreckig sein und das Schwein kann mal sauber sein. Aber es bleibt, das Schwein bleibt ein Schwein und das Schaf bleibt ein Schaf. Die Natur ist die alte. Da ist keine neue Natur da. Sie sind blind, haben Augen und können nichts sehen. Wenn sie die Schrift hören, sagt ihr nichts. Sie haben Ohren, hören nichts. Sie haben Augen, sehen nichts. Ja, so haben wir es gelernt. Ja, wer hat das gesagt? Ja, der Pfarrer hat das gesagt. Der Pastor hat gesagt. Meine Oma hat es gesagt. Ja, aber was steht in der Schrift? Interessiert mich nicht. Und wer es liest, versteht nichts. Du sagst, das kann nicht sein. Das ist so eindeutig. Einmal, zweimal, dreimal, hundertmal, tausendmal. Es gibt nichts anderes. Evangelium des Christus, die ganze Schrift. Wir verstehen das nicht. Ja, klar. Du sagst, wie kann es sein, dass ein Blinder nicht sieht? Ja, der sagt es selber, erklärt sich selber. Ein Blinder kann nicht sehen. Der liest und sieht nichts. Sie sind unverständig. Paulus sagt in der Römerbrief, Gott hat sie ihrem untauglich gewordenen Verstand überlassen. Ja, wieso? Der ist ein Professor, der ist ein Genie. Ja, ja, in geistlichen Dingen. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Versteht nichts. Alles, was mit geistlichen Themen, Dingen zu tun, was unsere Heimat ist, was unser Wesen ist, wonach wir trachten, ist für die Menschen Nonsens, Blödsinn. Wenn sie freundlich sind, sagen sie, ja, Schwachsinn, aber gut, wie du das meinst. Wenn sie religiös sind, dann musst du auf den Scheiterhaufen früher, jetzt beten sie, dass Gott dich auf den Scheiterhaufen vielleicht schmeißt. Und können von Gott nichts erkennen. Sie sind Kinder des Teufels. Ja, wieso waren sie im alten Bund auch Kinder des Teufels? Nein, weil der alte Bund noch existierte. Ja, wieso sind sie heute? Weil nicht mehr existiert. Die wahren Gläubigen hingegen, völlig konträr, 180 Grad anders, völlig konträr, hat mit dem alten Bund gar nichts mehr zu tun, wie sie dem neuen Bund. Sind aus Gott geboren und haben folgende Eigenschaften. Zweimal Doppelpunkt zum Aufpassen. Sie stehen nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Stehst du noch unter dem Gesetz, bist du verloren. Warum? Weil durch das Gesetz niemand gerechtfertigt kann. Ja, auf Christus hin bist du auch verloren, weil Christus schon gestorben ist. Meinst du, dass er nochmal für dich extra stirbt? Wenn es dir einfällt, dass er für dich stirbt. Sie haben den Geist der Sohnschaft. Die anderen haben ihn nicht. Sie hoffen und freuen sich auf ihr himmlisches Erbe in Christus. Sie sagen, naja, ja, und wird es hier und da wird es da und das wird hier. Nein, sie sind himmlisch gesinnt. Ständig in Gemeinschaft mit dem Vater. Und miteinander in der Kraft des Heiligen Geistes. Und mit dem Herrn Jesus Christus. Ihr ganzes Ansinnen, gleich zu sein, jetzt ihr Charakter zu verändern in das Ebenbild von unserem Herrn Jesus Christus und in der Hoffnung, dass wir bald bei ihm sind. Wenn die Entrückung zu unserer Lebzeit kommt, seit 2000 Jahren, heißt es, wir sollen wachsam sein. Es kann immer passieren, kann jede Minute passieren. Und wenn nicht, dann sind wir mit unserer Seele beim Herrn. Und dann werden wir, wenn der Herr kommt, werden die Entschlafenen und die Lebenden entrückt und werden den verherrlichten Leib empfangen und werden gleich sein wie er. Sie trachten nach dem himmlischen Jerusalem. Sie rennen ja andauernd nach dem irdischen Jerusalem. Unsere Heimat ist das himmlische Jerusalem. Sie trachten nach dem vollkommenen Wort Gottes. Sie suchen immer, ja, da musst du mir schon Zeichen und Wunder zeigen, damit ich weiß, dass du die Wahrheit sagst. Ja, das war im alten Bund. Gott musste immer wieder Zeichen und Wunder vollbringen, damit sie glauben. Und meistens haben sie auch nie geglaubt. Es war nur ein kleiner Überrest, auch bei dem irdischen Volk, was Gott vertraut hat. Oft haben sie immer Götzen zusammengebastelt, eigenen Gott zusammengebastelt, wie die Menschen heute in aller Regel auch ihren eigenen Gott zusammenbasteln. Ob sie sich Christen nennen oder anderes nennen. Der Mensch möchte seinen eigenen Gott zusammenbasteln. Der, ja, Gott heißt, aber im Endeffekt eine Melkkuh ist. Ständig immer Milch gibt. Und auch wenn die Kuh nur zweimal am Tag, ich weiß nicht wie viel normal, das soll sie, wenn ich will, das soll sie 10-mal Milch geben. Die Melkkuh hat schließlich zu tun, was ich mir wünsche. Sie sind in Christus und damit Kinder und Priester Gottes. Der Herr hat die Priesterkaste beiseite getan. Ich sage, ich bin der einzige Vermittler jetzt. Ich bin der Christus Und wer an mich glaubt und bereit ist, sich jeden Tag zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, ist in Christus. Was ist passiert? Kaum hat Paulus den Menschen das Evangelium des Christus erklärt, kaum war er weg, kam die Priesterkaste wieder rein. Das ist ja keine Erscheinung des 21. Jahrhunderts. Das war schon am ersten Tag, am zweiten Tag, am zehnten Tag, das war immer so. Haben sie wieder reingeschoben. Und gesagt, das ist ja, hat gar keine Ahnung. Ja, wir sind hier. Die wahren Apostel. Er bezeichnet sie als die Überapostel. Sie leben in der Freiheit von Sünde. Ja, Gott ist die Liebe, der wird uns alle lieben. Ja, ja. Die Sünde trennt dich aber von der Liebe Gottes. Na, das wollen wir nicht hören. Ja, das war im alten Bund genauso. Verschont euch mit diesem Gott der Wahrheit und mit eurer Wahrheit. Verbirgt die Wahrheit am besten, haben sie der Jesaja gesagt. Heute wollen sie auch nicht hören. Heute wollen sie hören, ach, Gott liebt euch alle. Gott ist die Liebe. Ja, aber wenn du Sünde hast, die Sünde trennt dich von der Liebe Gottes. Da hast du seine Liebe nicht. Da hast du seine Züchtigung. Und das, wenn du sein Kind bist, wenn du nicht sein Kind bist, hast du weder die Züchtigung noch die Liebe. Weil er weiß, dass du eigentlich sowieso nichts annimmst. Johannes, Apostel Johannes sagt, wer in der Sünde lebt und sagt, ich bin ein Kind Gottes, ist ein Lügner. Heißt nicht, dass du nie sündigst, aber wenn du sündigst, tust du sofort Buße. Dann bist du wieder sündfrei, wie dein Herr. Weil in Christus gibt es keine Sünde. Lebst du in der Sünde, bist du außerhalb. Die Frage ist, wie lange der Vater Geduld hat mit dir, draußen stehen zu lassen als Kind. Sagt uns die Schrift sehr, sehr oft, dass kein Dauerzustand sein kann. Sie sind dem himmlischen Erbe teilhaftig. Das sind die wahren Gläubigen. Ihr Erbe ist im Himmel aufbewahrt. Sie werden Anteil an der Herrlichkeit bekommen. Sie sind himmlisch gesinnt und somit Träger des Kreuzes. Die anderen sind irdisch gesinnt und Feinde des Kreuzes. Wir sind himmlisch gesinnt und Träger. Tragen jeden Tag unser Kreuz. Jeder sein eigenes Kreuz. Gell? Ich kann das von dem Reinhold nicht tragen. Vielleicht ist es schwerer, obwohl ich mehr Folien habe. Aber ich stimme ja nicht. Gell? Jeder trägt sein Kreuz, Träger des Kreuzes. Sie können ihre fleischlichen Begierden bezwingen, weil sie aus Gott geboren sind. Sie müssen nicht ihren Begierden nachgehen, was das Fleisch verlangt. Müssen sie nicht. Warum? Weil sie das Fleisch, sie haben den Bund mit Gott, Leben für Leben. Ich empfange ein Leben, neues Leben von dir, dafür gehört mein Leben dir. Und jetzt muss ich gehorsam, muss ich treu sein. Wenn ich versprochen habe, dass mein Leben dir gehört, dann ist es ganz klar, dass ich allen Begierden des Fleisches entsage. Und ich kann das. Ich kann aber auch anders. Aber da muss ich Buße tun. Und wenn ich das andauernd mutwillig tue, sagt uns die Schrift, dann ist es so, als ob wir Jesu Blut mit Füßen jeden Tag treten. Sie haben sehende Augen. Sie sind vollständig, verständig und können die in Christus verborgenen Schätze erkennen. Das ist, was Reinhold sagt. Geschwister, könnt ihr euch auf dem Stuhl halten für das alles, was... Also nicht nur jetzt, dass wir die Freiheit haben, die Freiheit von der Sünde. Wir sind frei von der Sünde und Knechte Christi. Oder frei von Christus und Knechte der Sünde. Die Menschen suchen alle die Freiheit, sie sind frei, frei. Komplette, absolute Freiheit gibt es ja nicht. Entweder bist du frei von der Sünde und Knecht Jesu Christi oder frei von Christus und Knecht der Sünde. Aber wie herrlich, frei von der Sünde zu sein und Knecht Christi, ein Kind Gottes zu sein. Heute haben wir uns beim Frühstück unterhalten, meine Frau und ich. Du sagst, hier verstehe ich nicht, dass noch jemand seinen eigenen Willen durchsetzen will, obwohl das nicht von Gott so gewollt ist. Weil egal, was man erfüllen will an Begierden des Fleisches, das ist ein Wasser, was noch durstiger macht. wenn ich Ruhm haben will und danach suche, werde ich nie satt werden. Wenn ich irdischen Reichtum suche, werde ich nie satt werden. Wenn ich Frauen oder Männer suche, werde ich nie satt werden. Wenn ich all das suche, dann werde ich immer unglücklicher werden. Und wie herrlich, wenn man sich da im Ganzen entsagt. Heißt nicht, dass wir uns nicht über einen Schweinsbraten freuen dürfen. Doch, immer wenn wir auf der Labalm sind, freuen wir uns über so einen Schweinsbraten. Aber wenn das nicht da ist, ist auch kein Problem. Unsere Freude ist im Herrn, nicht im Schweinsbraten. Wenn das Auto gut fährt, ist auch okay. Aber unsere Freude ist im Herrn. Die geht nicht kaputt. Wenn das Auto nicht mehr fährt. Und da gehen wir zum letzten Punkt, die Taufe. Es ist immer nur eine Taufe relevant. Wir finden in der Heiligen Schrift ganz grundsätzlich zwei Arten von Taufen. Die irdische Taufe und das irdische Volk. Das ist die Taufe im Wasser, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Die himmlische Taufe für das himmlische Volk. Das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist in den Leib Christi hinein. Wir wissen, Johannes hat gesagt, ich taufe euch mit Wasser, aber der nach mir kommt, wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Wenn wir das unterscheiden, dann verstehen wir auch, dass die Heilige Schrift in der Lehre der Apostel, dem Evangelium des Christus, von nur einer Taufe spricht, auch wenn es zwei unterschiedliche Taufen gibt. Dazu lesen wir Folgendes, Epheser 4,3. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Das ist auf einmal mal zwei. Haben wir alle gelernt. Ja, einmal Taufe im Heiligen Geist und einmal Taufe mit dem Wasser. Ja, wieso haben wir die zwei? Ja, wissen wir nicht, aber es ist so. Es gibt nur eine Taufe. Für wen ist das mit Wasser und für wen ist das mit dem Heiligen Geist? Ein Gott und ein Vater aller, ein Gott, der über allen und durch alle und in allen ist. Diese eine Taufe, nämlich die Taufe des Heiligen Geistes in den Leib Christi hinein, ist die einzige Taufe, die für uns wahren Gläubigen als der Leib des Christus, die Gemeinde Gottes, relevant und gültig ist. In 1. Korinther 12,12 lesen wir, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Herrliches Bild. Mit einem Geist getränkt worden. In dem Christus, wo der Geist der Sohnschaft. Jeder, der in Christus ist, ist mit diesem Geist getränkt. Amen. Wir verabschieden uns auch von den Geschwistern an den Bildschirmen und bis nächste Woche.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.